bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
So, ihr Lieben, neues Jahr, neues Glück mit kein bisschen Totenstill. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und den Volker begrüße ich wie immer in seiner Küche. Der hat schon die Kopfhörer auf. Volker, Gott sei Dank, die Technik funktioniert wieder. Denn, was sollen wir sagen, wir haben die Woche schon mal versucht, uns kurz zu schließen. Und dann hat es wieder nicht funktioniert. Also es ist auch immer ein bisschen mit Spannung bei uns verbunden, ne? So mit uns beiden Technikfreunden hier.
Das stimmt. Ich wünsche euch natürlich auch ein frohes neues Jahr, auch wenn wir schon Mitte Januar haben. Aber es kann ja immer nur besser werden.
Ja, genau. Irgendwie kommen wir da durch und irgendwie hört ihr uns dann auch immer wieder. Volker, ich muss dich jetzt mal kurz darauf ansprechen, wie du in dieses Jahr gestartet bist. Denn das ist schon wieder so Volker-like. Anders kann man das nicht sagen. Denn wir haben unsere letzte Folge beendet. Da hast du gesagt, ja, Jessi, ich hoffe, dass ich mich am ersten Weihnachtsfeiertag schön in den Urlaub verabschieden kann. Denn meine Frau und ich, wir hätten es wirklich verdient. Erzähl uns, was ist aus diesen Plänen geworden?
Tja, was soll ich sagen? Nichts. Gar nichts. Kurz vor Weihnachten kam meine jüngste Tochter. Ich bin im November nochmal Opa geworden. Mit der Kleinen im Krankenhaus und dann Influenza und der ganze Kram. Und das ging dann bis nach Weihnachten. Und dann war der Urlaub auch schon mal wieder vorbei. Ja, und dann starb von meiner Frau und mir eine sehr, sehr gute Bekannte, die wir schon ewig kennen. Ja, und dann haben wir natürlich alles abgewunken. Ne? Weil dann gibt es Sachen, die gehen halt vor. Und das ist dann so eine. Ne?
Das heißt also, dein kleines, frisch geborenes, frisch geschlüpftes Enkelkind hat es erwischt und lag dann im Krankenhaus mit Influenza?
Ja, Quarantäne, das ganze Programm halt. Ne? Und da halt über Weihnachten war, dann hat Papa gekocht. Ich habe ja gesagt, das findet meistens bei uns dann statt. Dann hat die Familie hier und ich habe mir dann alles gepackt, was meine Tochter gerne isst und bin dann rübergefahren und haben dann halt da gegessen. Ne? Das ist halt so. Ne? Wichtig ja, ist ja, dass man zusammenhält. Der Rest ist ja egal. Wo man ist, ist egal. Hauptsache zusammen.
Familie geht vor.
Das ja, ist dann definitiv, so. Definitiv.
Ich weiß, dass du selbst persönlich auch ein bisschen reingestolpert bist im Prinzip in dieses neue Jahr. Das war dann, ich weiß gar nicht, war das schon im Januar? Du hast einen kleinen Zwischenfall mit deinen Hunden gehabt.
Ja.
Und nimm uns mal mit, weil diese Sache mit, halt mal mein Bier, ja, so einen ja. Moment hat der Volker auch erlebt. Was ist passiert?
Ich habe ja zwei große Hunde und der Ältere, der spielt sich auch schon mal so ein bisschen auf und dann ist er unvermittelt auf den Jüngeren draufgegangen, aber stand leider Gottes dazwischen. Aber genau dazwischen.
Ne? Ja.
Und dann hat er aus Versehen mich gepackt, der würde mich nie, der greift keine Menschen an, aber ich stand halt mal blöde. Ne? Oh, und dann hat er mich am Unterarm gehabt und dabei die Radialis rausgezupft. Das ist dann, was der Volksmund sagt, Pulsader. Ja, und dann bin ich mal schön ausgelaufen. Ne? Und also, dann kam Krankenwagen, nee, die ganze Geschichte und war dann so, man kann sagen, ein paar Sekunden vor 12. Aber der Tod und ich, wir sind gute Freunde, wir hört meine Stimme, ist keine KI, also bin ich ja wieder da.
Volker ist da. Also jetzt können wir ein bisschen darüber schmunzeln. Man muss sagen, in der Situation war es vor allen Dingen auch für deine Familie, dein jüngster Sohn war dabei, deine Frau. Das war dann schon eine ziemlich dramatische Situation. Aber auch da muss man wieder sagen, wie gut, dass du diesen Beruf so gut beherrschst, weil dir war relativ schnell klar, dass du, dass es jetzt nicht reicht, einen Druckverband zu machen, ne?
Nö. Wie ich das gesehen, ich habe das erst, ich hatte das gesehen, das Elend, und dachte so, jetzt, meine Frau und ich, wie gesagt, 30 Jahre schon, und ich habe noch nie gesagt, ich bräuchte jetzt, glaube ich, mal Hilfe, aber da in dem Fall war es so, und habe dann gesagt, bestell mal einen Krankenwagen, aber die Masse an Blut, die da aus meinem Arm geflogen kam, war dann natürlich auch für meine Familie, also für den Jungen und für meine Frau natürlich Riesenstress. Dann habe ich sie letztendlich aber trotzdem noch beruhigt gekriegt. Ne? Da passte schon alles.
Wir sind unglaublich froh, dass das nochmal gut ausgegangen ist. Und Volker ist wieder um so eine Erfahrung reicher, die man eigentlich gar nicht braucht.
Mein Bruder sagte schon, ich soll mir einen neuen Karton Schutzengel bestellen. Ne? Meine hätte ich jetzt aufgebraucht, sagt er.
Hast du, ja, jetzt muss man vielleicht mal drüber nachdenken, Volker. Ne?
Ja, aber das ist ja auch, was ich immer sage, wo ich die Leute immer darauf hinweise, wenn die sagen, ja, demnächst oder mal und irgendwann. Wenn es passiert, passiert das immer genau dann, wenn du es A nicht gebrauchen kannst und wenn du nicht damit rechnest. Ne? Und darum auch immer wieder mein Appell, warum wartet ihr? Macht, worauf ihr Bock habt und dann passt das schon. Ne? Weil da hättet ihr auch schief gehen können. Aber wie man hört, ist es nicht schiefgegangen, Gott sei Dank.
Also wir kennen dich ja als ein Naturell, dass die Dinge dann, die so kommen, du nimmst die Dinge an, machst was draus für dich und dann ist auch gut, dann machst einen Haken dahinter. Ist das denn tatsächlich so? Das ist der Volker, den ich so im Außen immer so wahrnehme, oder hat das in deinem Inneren schon nochmal was mit dir gemacht? Weil auch vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dass du ja jetzt in letzter Zeit auch gute Freunde, Bekannte in deinem Alter auch bei dir unten liegen hattest. Das heißt, da sind Menschen verstorben, die du lange kennst, die in deinem Alter sind. Macht einen das, wenn man da selber auch nochmal so einen Unfall erlebt, macht einen das nachdenklicher? Macht dich das nachdenklicher?
Nee, eigentlich gar nicht, weil letztendlich ist es ja gut gegangen, muss man ja sagen. Und dadurch, dass ich ja schon viele Jahre in meinem Beruf bin, ist das jetzt nicht so, also ich habe wirklich auch, war auch nicht geschockt oder so. Ne? Also da kann ich gar nicht sagen. Was mir sehr leid getan hat, war die Hilflosigkeit von meinem Sohn und weil die hatten ja keinen Einfluss darauf, die konnten ja gar nichts machen in dem Moment. Ne? Das zu sehen, das hat mich schon berührt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von der ganzen Familie. Ne? Hat mich schon stark berührt. Aber jetzt bin ich in einem Alter, wie ich damals angefangen habe, da kamen meine Bekannten, Nachbarn, was weiß ich, die kamen da mir hin und sagten meine Eltern. Jetzt bin ich immer aber langsam alle so in dem Alter rein, wo es sich gar nicht mehr so in erster Linie um die Eltern geht. Jetzt fängt das so in meinem Freundeskreis an. Und wenn man hingeht, über viele Jahrzehnte zum Teil mit den Menschen viel Spaß gehabt hat, gefeiert hat, das Leben genossen hat, Karneval, was weiß ich, was so alles ist. Und dann kommt dann der Moment, wo dann der Partner oder die Partnerin anrufen. Du merkst am Telefon schon die Verzweiflung, dann weißt du, da kriege ich eine Gänsehaut, weil dann weiß ich so, jetzt werde ich gefordert. Aber ich muss ja auch selber irgendwie, dann habe ich ja auch so ein Flashback. Ne? Man denkt dann an die vergangenen Jahre zurück, das nimmt mich selbstverständlich mit, ne? Ganz normal. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich bin ja jetzt nicht nur, weil ich Bestatter oder Thanatopraktiker bin, stehe ich über den Dingen. Ich sage zwar immer, der Tod ist mein Freund und das ist auch tatsächlich so, aber ich bin ja nicht aus Stein gemeißelt, ne? Empathie, das trifft mich natürlich auch selber, ne? Das ist ganz normal.
Du hast in diesem Monat Geburtstag gehabt. Verrätst du uns, wie alt du geworden bist?
Muss das wirklich sein, Jesse? Na klar, 59.
59, ja, okay. Ja. Und dann ist es so, im Volksmund sagt man immer, die Einschläge kommen näher, so nach dem Motto. Das ist das, was du sagst. Also da geht es dann nicht mehr um die Eltern der Freunde, die beerdigt werden müssen, sondern da geht es dann teilweise um die Freunde selbst, die
Und das sterben. Sind ja viele Jahrzehnte und auch viele Jahrzehnte Erinnerungen, die dann auf einmal, ich sage immer Tisch, wenn man sich das vorstellen, das ist wie so ein OP halt. Ne? Man sieht das Lachen, man kennt die Stimme, das ist ja alles auch so vertraut dann. Ne? Und dann sieht man, das Leben hat den Körper verlassen. Dann sieht man aber auch die Familie im Hintergrund, die ja teilweise, ich kenne ja deren Kinder noch von, entweder waren sie noch im Mutterleib oder von ganz klein auf an. Ne? Das berührt einen schon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Heißt jetzt nicht, dass ich dann anders arbeite. Ich gebe immer 100%, aber da muss ich dann immer wieder mich auch selber mal aus dem Geschehen rausnehmen. Und ich rauche ja nicht mehr, hatte ich ja erzählt, aber tatsächlich war das in letzter Zeit so häufig der Fall, dass ich mich tatsächlich mal in eine Ecke gestellt habe und eine Zigarette geraucht habe. Das hat mir nicht gut getan, davon mal ganz abgesehen, und ich will auch nicht rückfällig werden, das ist Blödsinn. Aber ich habe gemerkt, oder was mich diese Situation gezeigt hat, so ab und zu muss man auch sich mal aus dem Geschehen rausnehmen und von außen wieder reflektieren, passt das jetzt alles gerade im Moment bei dir oder musst du jetzt mal einen anderen Weg einschlagen? Ne?
Macht das dann doch innerlich zu viel mit dir, ne? Dass sich das einfach in dem Moment auch zu viel mitnimmt. Ja, was ja menschlich ist. Ne?
Trauer, ne? Die Menschen, die nach mir hinkommen und sagen, du musst mir helfen, das mache ich auch gerne, die setzen sich hin, ich nehme die an der Hand oder unser Betrieb, ich bin ja nicht alleine. Ne? Also der erste Mann, der kann immer nur so gut sein, wie der zweite, der hinter dem steht, und ich habe wirklich ein tolles Team. Trotzdem ist es dann bei mir so, das ist aber jedem so, da hat man so das Gefühl, das mache ich jetzt, oder wie meine Frau, die hängt ja auch immer tief dann mit drin. Ne? Und die Angehörigen selber setzen sich hin, und das ist auch vollkommen richtig so, aber wenn du die ganze Arbeit machst, also ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass mir der Tränchen gekommen ist. Ne? Das ist natürlich eine Geschichte, eine Ära, die da zu Ende gegangen ist. Ne? Und das habe ich in letzter Zeit sehr häufig. Ja.
Wie gehst du als Bestatter, wie geht ihr beide, du und deine Frau, dann mit eurer eigenen Trauer um, wenn so ein Anruf kommt und das ist jemand, der euch wirklich nahe steht? Und ich meine, das ist ja nachvollziehbar, das würde ich wahrscheinlich auch nicht anders tun, wenn wir beide sind gut befreundet, wenn ich jetzt hier einen Todesfall hätte, keine Ahnung, dann würde ich natürlich dich anrufen, weil ich einfach wüsste, so, da habe ich Vertrauen, Das heißt natürlich, aus deinem Freundeskreis rufen die natürlich als erstes dich an. Gibt es dann manchmal innerlich so den Impuls zu sagen, boah, frag doch jemand anders?
Nein, gar nicht, um Gottes Willen. Nee. Oh, nee, das würde ich gar nicht übers Herz bringen. Aus dem ganz einfachen Grund, ja, dann weinen wir halt zusammen. Wo ist das Problem? Ne? Also das ist ja alles mal menschlich. Und ob meine Frau ist, ich habe schon die Verzweiflung in deren Augen gesehen, wie das Telefon ging. Ich hatte das dann zufälligerweise angenommen. Und die merkte dann, da ist irgendwas gewesen. Und dann sagte sie auch schon den Namen der Frau, die da gestorben ist, und sagt, nee, bitte nicht. Und fing dann das Weinen an. Das ist normal. Ist mir ja auch so schon gegangen. Also, dass ich sagen würde, ich kann das nicht, nee, das würde es, glaube ich, bei mir nicht geben. Dann wäre ich an mich selber und an meinen Aufgaben gescheitert. Ne? Ich habe den Anspruch zu helfen und auch bedingungslos zu helfen. Da ist gar nicht die Frage. Da muss man dann aber... Da muss man anders rangehen halt, ne? Dann weint man halt mal. Ich finde es aber auch nicht schlimm, ne? Also das gehört mit dazu.
Nimm uns nochmal mit, wenn so ein Fall eintritt und du weißt, okay, gut, ich gehe jetzt gehe ich rein in den Versorgungsraum und da liegt jetzt die Person, mit der ich vor 2 Wochen noch ein Bierchen zusammen getrunken habe, einen Wein. Wir haben noch irgendwie einen netten, geselligen Abend gehabt. Das kann ja auch Tage vorher noch gewesen sein. Ja. Und jetzt liegt dieser Mensch da. Wie ist das für dich?
Schlimm. Ich habe das schon gehabt, einen Abend vorher. Wir hatten uns einen Abend vorher getroffen. So, und dann ging am nächsten Tag das Telefon. Ne? Und da habe ich gedacht, jetzt ruft der eine, braucht Aspirin oder so. Ne? Und im Telefonat kam dann raus, dass da Aspirin jetzt auch nicht mehr viel hilft. Das ist dann natürlich schon in dem Moment, dann hast du Kirmes im Kopf. Das ist einfach mal so. Ne? Und man muss das ja mal sehen. Natürlich gehe ich jeden Tag mit dem Tod und mehrfach sogar. Natürlich sind mir auch dramatische Geschichten, Katastrophen. Mir ist das alles bekannt und bewusst. Trotzdem schlägt es dann erstmal so zu wie so eine Keule. Ne? Dann kriegst du auch mal ordentlich einen von Latz gescheppert. Hilft aber nichts. Ich muss mich dann sehr schnell wieder sortieren. Das war zum Beispiel, wo wir gerade über den Hund gesprochen haben. Ne? Panik, Angst, also Angst, Panik zusammengenommen oder Wut, Hass, aber auch die Liebe, die machen blind. Ne? Und dann hast du immer so einen falschen Weg, schlägst du ein. Dann muss ich mich selber sortieren und sagen, so, jetzt pass auf, das ist jetzt mal Arbeit, auch wenn es dir gerade wehtut. Ne? Und während meiner Arbeit habe ich ja immer noch die Möglichkeit, ich treffe mich ja auch mit den Angehörigen logischerweise. Ja, dann nimmt man sich mal am Arm, da wird geweint, natürlich tut es mir leid, unsagbar sogar. Ne? Aber dann kommt dann immer, was ich immer sage, mit dem ersten Atemzug, den wir machen, haben wir mit dem letzten begonnen. Und wann der letzte ist, ja, das wissen wir alle nicht. Ne?
Im Versorgungsraum selber, wie ist das da? Also ist das dann, sprichst du dann nochmal mit der Person? Also wir wir hatten das schon mal in der Folge, wo du gesagt hast, ja, ich spreche durchaus mal mit Toten.
Ja, ich habe auch schon gemault mit Toten.
Ja, ne? Genau.
Was machst du denn jetzt für den Kram? Er muss das sein. Also, ja. Aber das ist ja auch eine völlig normale Reaktion. Ne? Natürlich spreche ich dann auch mit denen, weil irgendwie muss das ja bei mir auch raus. Ne? Wenn alles reinfressen, ist immer eine ganz blöde Geschichte. Aber das mache ich auch schon mal mit Wildfremden. Oder ich habe dir auch schon mal gesagt, dann hast du da jemanden, der übelst zugerichtet wurde. Natürlich, warum denn nicht? Wenn man jetzt von außen stehen würde und würde das filmen, würde man sagen, der Typ, der hat da einen an der Waffe. Das stimmt aber nicht mit. Aber raus, ich sage den Leuten immer, wenn ihr traurig seid, geht hin und schreibt oder sprecht. So, der Verstorbene kann mir ja sowieso keine Antwort mehr geben. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich hinsetzt und schreibt, aber ich plaudere dann immer. Ne? Und wenn du mit den Verstorbenen plauderst, dann ist das halt so. Und zudem, ich habe ja Schweigepflicht, die Verstorbenen schweigen auch. Von der Seite passt immer alles. Ne? Aber ich muss ja gucken, dass ich mit mir selber immer im Reinen bin. Ne? Ich muss auch bei mir mal aufräumen, sage ich immer.
Ah ja, apropos Schreiben und Sprechen. Ich weiß, dass es in dem Fall der verstorbenen Person, dieser Fall, der ja noch ganz frisch ist bei euch quasi, aus dem Bekanntenkreis, dass da die Angehörigen auch zielsicher auf dich zukamen und sagten so, wenn es jetzt um die Bestattung geht, dann wünschen wir uns, dass du die Trauerrede hältst. Wie war das für dich?
Ja. Dann muss ich mal richtig zum Profi wechseln, weil wenn jeder, der auf einer Beerdigung war, die einem nahe geht, der merkt, dass er Schwierigkeiten hat. Die Stimme versagt, man ist abgelenkt, man möchte sich am liebsten ablenken. Jetzt kommt aber der Vorteil, den ich habe. Meine Trauerarbeit, weil ich sage ja, ich bin ja selber auch traurig, die fängt in dem Moment an, wo ich den Anruf kriege. Ich gehe ja mit Trauer ganz anders um, das schon über viele Jahrzehnte. Mit den Angehörigen sprechen, den Verstorbenen versorgen, das ist ja so der Moment, wo ich für mich persönlich Abschied nehme. Ne? wenn es dann soweit ist, dass ich die Trauerrede halte, dann bin ich mit mir selber auch im Reinen. Ich habe dann eine Aufgabe, das heißt, die Familie, die Freunde, alles, was so an der Beerdigung teilnimmt, mitzunehmen, zu begleiten, dass die auch Abschied nehmen können. Ich habe meinen Abschied dann schon genommen, ne? Und von der Seite her passt das. Aber ich muss mich da auch ein bisschen, wenn ich das jetzt für so ganz enge Freunde, Bekannte mache, muss ich mich natürlich selber auch konzentrieren, einfangen und auch selbst einnorden, ne? Aber das, ich habe ja immer ein paar Tage Zeit, das geht dann schon, ne? Und ist nie das erste Mal. Das erste Mal wird wahrscheinlich sehr schlimm gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Aber mittlerweile habe ich dann bis am Tag der Beisetzung auch ein bisschen Abstand, ne?
Hast du da vielleicht auch Tipps, Ratschläge für Menschen, die da auch mal gefragt werden? Also es ist ja so, man kann natürlich den Pastor nehmen, zum Beispiel, wenn man jetzt noch in der Kirche ist, man kann einen freien Trauerredner, eine freie Trauerrednerin engagieren, aber ich habe das auch schon oft erlebt und das ist ja tatsächlich so, dass wenn wir jetzt in den nordamerikanischen Raum gehen, da weiß ich, dass das eigentlich Standard ist, dass Angehörige, Freunde ganz selbstverständlich nochmal ans Mikro treten und über den Verstorbenen, die Verstorbene berichten und erzählen. Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, vielleicht auch denen, die uns jetzt gerade zuhören, wenn die mal in die Situation kommen, dass sie gefragt werden, kannst du da bitte ein paar Worte sagen? Wie macht man das, dass man sich in so einem Moment fängt, dass man die Worte auch rausbekommt? Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, da darf man auch da oben als enger Angehöriger, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Bestatter ist und so ein Vollprofi wie du, darf man mit Sicherheit da auch mal Tränen vergießen. Aber ich glaube, es geht auch um die Angst, dass man da total die Kontenance verliert. Wie schafft man das?
Ja. Ich habe vor kurzer Zeit habe ich Mutter und Vater bei einer Beerdigung begleitet, wo ein Baby gestorben ist und die wollten dann, dass ich die Rede mache und alles. Wir kennen uns aber auch schon dann und weil ich baue, also ich kannte die Eltern von dem Mädchen, die das Kind dann halt verloren hat. Und dann habe ich geguckt, dass ich auch eine persönliche Bindung zu der Mutter aufnehme und dann haben wir uns unterhalten. Man muss dann Vertrauen aufbauen und dann haben wir uns auch über die Rede und alles unterhalten und was ich ja immer sage, was ganz wichtig ist, den Tod zu begreifen, an sich ranzulassen, auch wenn es schmerzhaft ist. Der Super-GAU ist ja eigentlich in dem Moment, wo der Tod eintritt. Das ist der absolute Super-GAU. So, die Beerdigung ist letztendlich nur noch ein notwendiges Übel oder der Punkt auf dem I. Dann haben wir ja mal ein paar Tage Zeit. So, die Rede mache ich dann schon für den oder die Verstorbenen oder in dem Fall das Kind, das mache ich schon alles. Aber dann gehe ich immer hin und motiviere die auch teilzuhaben. Das heißt, sagt auch noch mal ein paar Worte. Und wenn Angehörige weinen, ja meine Güte noch, das ist ja wohl normal. Was ich aber dann immer mache, ich bin in dem Moment dann wie so ein Fels in der Brandung und bin dann immer auch in der Nähe der Leute. Ich brauche da nie oder ganz selten, dass ich mal einschreiten muss. Es reicht schon, dass die wissen, ja, da steht der. Und das ist jetzt aber nicht nur meine Person, das ist auch bei meinen Mitarbeitern so. Den Angehörigen reicht das oft, dass die uns sehen oder wissen, die sind dabei, das Vertrauen. Und dann machen die das auch schon. Also ich muss ganz
also sprich, als Angehöriger wäre es wichtig, dass ich mir, wenn so eine Aufgabe an mich herangetreten wird, also wenn jemand mich darum bittet, so kannst du bitte bei dieser Beerdigung ein paar Worte sagen, dass man quasi dafür sorgt, dass man sich einen Anker sucht irgendwo. Mhm. Entweder ist es der Bestatter, wenn man großes Vertrauen zu dem hat, oder das kann natürlich auch irgendjemand anders der sein, Partner, wo man weiß.
Das kann jeder sein.
Genau. Irgendjemand, wo man dann vielleicht mal hingucken kann. Und
genau. Und jetzt ist es ja in dem Falle so, wir als Bestatter, wir sind ja, ich bezeichne mich immer gerne als Gehhilfe. Und zwar in dem Moment, wo der Tod eintritt, da hinkt ja alles. Ne? Die Welt, die gerät ja komplett aus den Fugen erstmal. Und ich bringe den Leuten dann, nehme sie an der Hand, wie gesagt, fällt sie in der Brandung und dann helfe ich denen wieder beim Gehen. Und dann muss relativ zügig gehen, wir haben Zeit. Wenn der Tod eingetreten ist, haben wir immer Zeit. Aber was ich mache, ist die wirklich an der Hand nehmen, bestätigen, ne? Und pushen, immer pushen. Weil ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, ja, macht man das denn? Ja, was man macht, weiß ich jetzt nicht so genau, aber würde dir gut tun? Und das ist ja immer das Wichtige. Würde es dir helfen? Wenn ja, da gibt es nicht, was macht man denn? Weil Trauer ist genauso individuell wie alles andere im Leben auch. Es gibt da keine Norm.
Dann sich auch mal was trauen, ne? Worüber wir ja auch schon oft hier im Podcast gesprochen haben, dass man bei einer Trauerrede, dass es auch durchaus erlaubt ist, dass man mal schmunzelt, ne? Oder ja, lacht. Ja, oder dass man irgendwie die Ecken und Kanten, also irgendwie geht es ja darum, dass man einen Verstorbenen nochmal scheinen lässt. So, ja, in all seinen Facetten.
Das Wichtigste, ne? Loslassen. Genau. Ne? Und loslassen kannst du eigentlich nur gut loslassen. Kann man eigentlich auch nur mit einem guten Gefühl. Dann spielt Musik oft eine Rolle. Das spielt auch oft. Und jeder Mensch hat ja Ecken und Kanten. Die dürfen auch ruhig erwähnt werden. Aber man kann die ja auch so erwähnen, dass jeder so ein bisschen grinst, ja, das war er oder das war sie. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben herzhaft gelacht, weil da hat sich dann irgendwie ein Knoten gelöst. Und da ist der oder diejenige, die vorne stehen, die sind dafür elementar wichtig, dafür zu sorgen, dass ein Knoten platzt. Weil die Leute, die sind ja sehr verkrampft, ist ja auch logisch. Wer geht denn schon bitte schön gerne zur Beerdigung? Und dann muss man hingehen und dann Knoten lösen, dass die Leute sich auch wieder was trauen. Meine Angehörigen bringe ich dann sofort bei, dass die sich was trauen. Aber die Leute, die ja zur Beerdigung kommen, oft sind die ja völlig überfordert. Ja, wieso ist denn jetzt hier kein Pastor? Wieso spielt er auf einmal diese Musik? Und ich habe ja in der Regel so circa 25, 30 Minuten Zeit, diesen Knoten zu lösen, den Leuten auch mal so einen Denkanstoß zu geben. Und oft ist das so, darum rede ich ja mit, wenn ich die Leute persönlich kann, ist es relativ leicht. Ne? Aber wenn ich jetzt gar nicht persönlich gekannt habe, dann erzählen wir. Und die Leute sind ja froh, dass sie mal reden können, wie es passiert ist, was das für ein Mensch war. Da hole ich mir schon Informationen raus, wo ich genau weiß, da kannst du was draus machen. Was ich grundsätzlich immer mache, ich baue grundsätzlich immer eine Metapher ein. Das hilft den Leuten auch. Man muss da halt eine Geschichte draus machen. Die muss am Ende ganz rund sein. Und dann beobachte ich ja auch die Leute. Man sieht das sehr oft. Die sitzen da total verkrampft, haben Angst. Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Den des anderen muss man ertragen. Jetzt will ja jeder, und da ist der Deutsche ja nochmal richtig bekannt für, Haltung bewahren. So. Und wenn man hingeht, denn da knackt auf so einer Trauerfeier, da der mal lacht oder sich auch traut zu weinen, dann ist die Haltung weg, aber dann kann man auch mal Gefühle zulassen. Und das sehe ich so eigentlich als meine Hauptaufgabe, auch für die Familie. Ne? Man darf weinen, man darf lachen, da passt alles. Ich finde das ja immer schön, wenn das dann klappt. Und eigentlich bei uns klappt das tatsächlich immer. Ne? Also da sind wir ein gut aufgestelltes Team diesbezüglich.
Wie viele Trauerredner habt ihr bei euch? Oder wer macht den Job bei euch?
Wenn du hingehst und den Bestatter lernst, ne, dann lernst du auch Trauerreden. Das ist mit dazu, da gehört da mit dazu. Ja. Und dann sind die oft ein bisschen überfordert und ich traue mich nicht. Ja doch, sicher, da traust du. Und dann gehe ich hin und jetzt gehen wir mal hin, wir nehmen jetzt mal ein Eichhörnchen. Ne? Jeder kennt Eichhörnchen. Dann sage ich so, das Eichhörnchen ist jetzt gestorben und darüber schreibst du jetzt mal meine Rede. Dann gucken die mich erstmal an, weil mit dem Eichhörnchen. Ja, und dann gehst du mal hin und beleuchtest mal so ein Eichhörnchen. Was sind dem seine Eigenschaften? Positive wie negative? Was fühlst du dabei, wenn du mit so einem... Und dann siehst du auf einmal, weil die sind dann erstmal, ich kriege keine drei Sätze und dann haben die auf einmal drei Seiten. Ne? Weil dann lernt man erstmal das Schreiben und sich Gedanken über Situationen zu machen.
Ja, das Schöne ist, jeder kann was mit einem Eichhörnchen anfangen. Ja. Jeder weiß, was so ein Eichhörnchen so fabriziert. Ja. Und das Schöne ist, also das habe ich letztens noch auf Instagram so ein lustiges Video gesehen. Es ist ja tatsächlich so, deswegen ist das Beispiel so lustig. Man hat in seinem Leben schon 50 Mal ein Eichhörnchen gesehen, aber immer wenn du es siehst, dann rastest du aus vor Freude. Ja. Wie geil, habe ich diesen flinken Fuzzi mal wieder gesehen, wie er den Baum hochhuscht. Also man schreibt einem Eichhörnchen so viele Attribute zu. Ne? Ja, also dieses mit den versteckt die Nüsse, was weiß ich wo und vergisst es dann wieder, taucht irgendwo auf, rennt wie doof. Also man kann einfach da super viel draus ziehen und daran quasi lässt du deine Azubis üben, ja?
Ja,
quasi
am Eichhörnchen. Aber noch ein Trick, den ich immer jedem mit am Weg gebe. Ein Eichhörnchen, hast du mir genau das gesagt, was alle sagen, ist putzig. Also ist das ja auf einmal sehr einfach. So, und jetzt machst du mir mal eine Rede über eine Ratte. So, ja. Und das ist genau das. Und so hole ich auch Vorurteile aus den Köpfen raus.
Klar. Ja, sicher. Weil
man muss natürlich dann sich mal damit auseinandersetzen und dann muss man auch mal positive Seiten suchen. Und siehe da, auch das Tier hat positive Seiten. Ne? Aber das kann man alles lernen. Und wie gesagt, das ist auch eine Weltanschauungsgeschichte, wie man an was rangeht. Ne? Und wenn man dann einmal raus hat, diesen Dreh, dann ist das eigentlich relativ leicht. Ne?
Du hast mir letztens von diesem Dilemma erzählt, dass sich die jüngere Generation oder jetzt auch deine Generation eher dann auch wirklich eine Trauerrede wünscht, wo wirklich alle, also der Charakter nochmal so gewürdigt wird eines Menschen. Mhm. Und dann gibt's aber eben auch diejenigen, die nochmal deutlich älter sind, die das von früher eben so kennen, dass vor allen Dingen der Lebenslauf nochmal rezitiert wird. So, das klingt extremst dröge, aber irgendwie muss man ja beides miteinander vereinen, weil dann sitzen dann die über 80-Jährigen, die das einfach auch ein Stück weit erwarten. Mhm. Wie wirst du denn dem dann gerecht?
Das macht das schon. Wichtig ist ja, Emotionen zu wecken. Das macht man zum einen über Musik. Da kannst du irre viel mit erreichen. Die Musik sollte auch immer zu dem oder derjenigen passen, der verstorben ist. So, dann fängst du mit der Rede an und ich begrüße die Leute logischerweise und dann fange ich auch sofort mit dieser Metapher an. Den Leuten, die auf so einer Beerdigung sind, die Angst zu nehmen, das ist so wie, ja, wie soll ich das sagen, du sitzt im Theater und lässt dich einfach nur berieseln.
Ne? Ja.
Wo ich darauf achte, ist, dass die Dekoration immer stimmig ist. Das muss kein Hightech-Sarg sein, aber die Dekoration, die muss schon passen. Man muss halt irgendwie so eine Stimmung hinkriegen, dass jeder weiß, warum er da ist, aber dass jetzt erstmal nicht so erschreckend ist. So, wenn ich ja mit dieser Metapher drin bin, dann merkst du, dass die Leute entspannen. Na, die hören dann zu, machen, und dann ist ja, wenn ich dir jetzt zum Beispiel was von dem Eichhörnchen erzähle und du hast da 30 Leute, dann hören 30 Leute unterschiedliche Arten von diesem Eichhörnchen. Das muss einem immer bewusst sein. Ne? Aber du siehst dann, dass so die Leute immer entspannter werden, die Angst weicht. So, dann diese Vita oder Biografie der oder des Verstorbenen ist natürlich wichtig, weil die ältere Generation, die kennen das so und ganz ehrlich sind ja auch viele da, die wissen ja doch gar nicht, ach, das, so war das früher oder was weiß ich. Also machst du das. Jetzt ist diese Vita, wie du eben schon sagtest, oder diese Biografie natürlich eine recht trockene Geschichte. Dann mache ich aber direkt weiter, weil ich mache die Metapher, unterbreche ich quasi. Na? Und dann kommt der Abschluss von dieser Metapher. Ich mache die Sache dann rund. Und was ich dann auch immer wieder mache, ist, wenn wir dann am Grab sind, dann erzähle ich eine neue Geschichte, die der einen anknüpft, aber ganz anders ist. Und dann merkt man, dass die Leute immer ruhiger werden. Das passt eigentlich immer. Man muss sich halt mit dieser Rede auseinandersetzen. Ne? Aber ich mache das ja schon ein paar Tage, sag mal vorsichtig. Je länger das geht, wunderbar. Und meine Frau ist zum Beispiel jemand, die überhaupt gar nicht vor Leuten sprechen kann. Und siehe da, die macht die Reden mittlerweile. Ne? Die wird sogar, dass die Leute kommen. Ich habe das letztens gehört. Machst du das auch bei mir? Ja, und so gut so.
Kannst du uns noch mal ein Beispiel für so eine Metapher geben? Also im Prinzip ist dann die Metapher, die dient so ein bisschen als so eine Stütze, um das Ganze ein bisschen lebensnah zu erzählen quasi.
Jetzt nehmen wir noch mal das Eichhörnchen. Das ist ja ein quirlig kleines Tierchen. Ne? Würde also jetzt nicht auf jeden passen. Aber wenn man jetzt hingeht, ich habe da jetzt jemanden, ich kenne Leute mit 90, die sind so einfach quirlig, glaub mal, da brauchst du immer noch so einen Laufstall, damit die keinen Blödsinn machen, im positiven Sinne. Ne? Also würde das ja schon passen. Wenn man jetzt hingeht, was macht das Eichhörnchen? Das macht alles, was wir Menschen auch machen. Nahrung sammeln, verstecken, vergessen, neu. So, und wenn man das jetzt aber in der Geschichte so reinpackt, und das passt fast auf jeden Mensch, es gibt ja keinen Mensch, der, wo ist mein Schlüssel, habe ich schon eingekauft, wir müssen nochmal einkaufen, das lasse ich über das Tierchen raus. Auch die Charaktereigenschaften, die passen dann auch immer. Kann man auch so schreiben, dass es dann auch passt letztendlich. Ne? Und dann entspannen die Leute, weil ich ja nicht über diesen Menschen rede, sondern ich nehme ja diesen Vergleich. Und sagte ja gerade schon, bei 30 Menschen kommt die Geschichte bestimmt 30 Mal irgendwie anders in die Ohren rein und in die Gedanken. Wenn wir zwei jetzt ich war ja letztens bei deiner bezauberten Kollegin da im WDR, wenn wir zwei darüber reden, ich habe die ganz anders wahrgenommen wie du, weil ihr euch anders kennt. Und wenn wir zwei jetzt über die Frau reden, kämen dir ganz andere Sachen in den Sinn wie mir. Ne? Aber trotzdem, unterm Strich haben wir beide ja die gleiche Meinung davon. Ne? Und das muss man erreichen, dass unterm Strich das immer passend ist. Man darf auch nicht zuspinnen oder weglassen. Das wäre falsch, weil du ja eben selber schon sagtest, wir verabschieden uns ja von einem Menschen und jeder kennt diesen Menschen. Das muss schon passen. Ne?
Fällt dir zu jedem eine Metapher ein?
Ja. Ich habe ja eben gesagt, Eichhörnchen ist leicht, aber jetzt nimm dir mal eine Ratte.
Und ja, gut, okay.
Da kriegt man tolle Sachen hin. Was ich ja versuche, ist, ich bin sowieso in der Regel eigentlich relativ tolerant, ne? Und ich bilde mir nicht sofort ein Urteil. Ich gucke mir immer beide Seiten mal an. Ne? So, und bis jetzt hat es noch keinen Menschen gegeben, wo ich nichts zugefunden habe. Und dann muss man ja auch mal sehen, ich habe selbstverständlich auch schon Menschen beerdigt, denen ich gar nicht so nahe gestanden habe. Ganz im Gegenteil. Ne? Aber die sind dann bei mir gewesen, weil sie halt wissen, das ist ein fachlicher Betrieb, die wissen, was man macht. In dem Moment, wo ein Mensch verstorben ist, hat ja sowieso, wenn da jetzt noch irgendwas in der Luft war, das ist abgegolten, da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich mag das auch nicht, wenn jemand verstorben ist, das war sowieso ein Vogel oder sowas. Weißt du, das ist nicht meine Welt. Aber dann ist es ja meine Aufgabe, mich mal hinzusetzen, zu sammeln und zu gucken, so, Wir müssen ja einen friedlichen Abschluss schaffen, weil auch der soll ja oder die soll ja auch friedlich beerdigt werden. Das muss dann schon vernünftig laufen. Da dachte man, aber das kriege ich immerhin. Ich kann jetzt nicht sagen, wieso, aber ich mache es ja schon ein paar Jahre. Ne? Also ich bin da immer ganz offen an allen Seiten. Ich beleuchte auch immer alles von allen Seiten, weil ich das für wichtig halte, auch bei mir selber immer. Ne? Selbstreflexion kommt auch nicht immer das Schönste bei raus, kann ich dir versprechen.
Das heißt also, das A und O ist im Prinzip das Gespräch mit den Angehörigen, das man dann führt, um so ein bisschen diesem Verstorbenen nahe zu kommen, weil es in der Regel zu 99%, sage ich jetzt mal, sind es ja Menschen, die du jetzt nicht so tief und eng kennst. Da kristallisiert sich so ein bisschen heraus, was das für ein Typ Mensch war. Und dann setzt du dich hin und ja, verpackst das Ganze in eine Geschichte, so nenne ich es mal. Und wie lange brauchst du so, um so eine Rede zu schreiben?
Ja, das hängt auch ein bisschen wieder davon ab. Das Erste, die Frage stelle ich immer so grundsätzlich. Ne? Was gab es eigentlich, was Vater oder Mutter gerne gemocht haben? Ne? Dann wird dann erzählt und dann gehe ich mal auf den Garten über. Oder ne, gab es dann auch so wie ein Lieblingstierchen oder so was. Und dann kriege ich meistens eine Stallvorlage. In der Regel passt das immer. Und darum nehme ich ja immer wieder auch gerne mal die Ratte als Beispiel. Natürlich ist die manchmal nervend und viele Leute ekeln sich, aber das machen sich auch nicht viele Leute die Mühe, sich da mal richtig mit auseinanderzusetzen. Ne? So, und glaub mir, wenn ich dir eine Rede über eine Ratte schreibe, dann sind da putzige, kleine, quirlige Kerlchen. Ne? Das muss man auch mal ausholen. Man muss das wirklich von anderen. Es gibt keinen Menschen, und übrigens in China ist eine Ratte sogar Topseller, ne? Aber jetzt nicht wegen der Nahrung, also da tun wir schnell wieder aus dem Kopf, sondern es gibt ja auch ein Kalenderjahr und Monat und. Habe ich halt schon öfters bei denen mitbekommen. So schon von der Seite her, ich finde immer irgendwann, aber das ist auch die Erfahrung, glaube ich. Ne?
Und man, also wenn jetzt zum Beispiel Angehörige auf dich zukommen, jetzt ist der Opa gestorben oder der Vater, der irgendwie schon die 90 gerissen hat und dann hieß es ja, der hat immer so seinen Lieblingsplatz im Garten gehabt unter dieser einen Eiche. Dann wäre zum Beispiel, würdest du dir die Eiche nehmen? Oder
ja, vor allen Dingen eine knorrige, alte Eiche. Das war ja auch mal ein Sprössling, ne?
Genau.
Ja. Und die hat auch sehr viel gesehen, das muss man auch sagen. Und die hat auch schon sehr viel mitgemacht, ne? Das muss man einfach mal so sagen. So, und über eine Eiche, ja, da kann, oder über einen Baum, ja, da kannst du ja schreiben, hör mal, dann sitzen wir in einer Stunde zusammen. Ne? Da muss ich mich sogar manchmal bremsen und sagen, nee, der Satz, du mal jetzt weg, da zieht sich sonst, ne? Da verliert man sich auch. Aber das bringt ja so ein Baum auch wieder mit sich, der hat ja auch viele Wurzeln und Verzweigungen, ne? Also darf man sich da auch irgendwie verlieren, ne? Das ist, wie gesagt, immer der Blickwinkel. Und wenn jetzt ein Mann, sagen wir mal, von 90 stirbt und mit der Eiche, ja, das ist doch, hör mal.
Selbstläufer. Da muss man beim Schreiben, glaube ich, schon aufpassen, dass man es nicht überstrapaziert. Ne?
Ja. Man kann sich da schnell, weil das Wesentliche ist ja wichtig.
Ja.
Ne?
Genau.
Aber das habe ich auch schon gekürzt. Ja. Das ist auch kein Problem. Aber was ich immer versuche, und das ist ja wirklich eine Steilvorlage, immer schöner geht es ja nicht mehr. Ne? Da würde ich schon richtig was draus zaubern. Da würde ich sogar, glaube ich, ich habe auch schon mal reden, dann kam der Pastor nicht oder ein Redner ist ausgefallen, dann mache ich das aus dem Bauch raus, dann habe ich gar keine Vorlagen. Ne? Dann schnell den Zettel, wir haben ja den Sterbefall betreut, logischerweise. Dann weiß ich ja, wen ich da beerdige, wie alt und das sehe ich ja. Wir haben so Sterbefallanzeigen, sagt man immer dazu. Und dann steht auch der Beruf drin, da steht alles bei uns drin, immer logischerweise. Und man sieht es ja anhand der Deko. Wir richten ja die Deko sehr oft aus nach dem Verstorbenen. Dann ist immer schnell, wenn einer nicht kommt, da kannst du ja nicht sagen, oh, der kommt nicht, jetzt brechen wir ab. Darum ist das ja auch ein Teil der Ausbildung zum Bestatter, dass man lernt, wie man reden, wie man die formuliert, wie man auf Leute zugeht. Das ist ja ganz elementar wichtig, ne?
Da muss man auch mal spontan sein, ne?
Da hast du keine Angst vor. Also als junger Bestatter kann ich immer jedem empfehlen, geht hin und nehmt euch eine Rede ohne Namen. Ne? Habt immer eine Rede vorformuliert in der Tasche. Wenn es mal schief geht, dann könnt ihr ganz locker durchatmen. Ihr braucht keine Panik zu kriegen. Ist mir ja schon passiert. Da bin ich dann den Angehörigen hingegangen und habe gesagt, so, da ist jetzt gerade ein Faden gerissen. Ne? Aber wenn ihr möchtet, übernehme ich. Die Angehörigen, die entscheiden ja selber. Das mache ich ja gar nicht. Und wenn die sagen, ja, würden sie das denn machen oder können sie das? Ja, da macht ihr mal keine Sorgen. Das habe ich schon drauf. Und dann macht man das. Aber ich strahle ja sowieso dann auch so eine gewisse Ruhe aus. Also abgeschlagen hat mir da noch nie einer. Ganz im Gegenteil. Ich hatte das schon des Öfteren. Dann sagten die, also war schon irgendwie schön, dass der nicht gekommen ist. Ne?
Ja, genau. Die sind da fast schon froh, dass es nicht der klassische
Abschluss
war.
Ja,
ja. Ja, da muss man auch sagen, wobei ich habe das jetzt auch, bin ja jetzt angefangen mit meiner Trauerredner-Ausbildung, deswegen, also ihr hört es auch, ich stelle diese ganzen Fragen ja natürlich auch aus Eigennutz.
Ja,
also ich hoffe, ihr habt auch alle was
raus. Ne? Dann ist genau, so, ich finde das schön.
Das ist natürlich auch spannend, wenn ich da deine Sicht der Dinge immer erfahre. Aber das Interessante war, als wir uns im Kurs, waren jetzt 4 Tage, die ich schon hatte. 4 sehr intensive Tage, kann ich euch sagen, von morgens 9 bis abends 20 Uhr. Das war nicht ohne. Aber da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und da fiel mir doch so in der Rückschau auf, da wird schon ordentlich Pastoren-Bashing betrieben. Also die haben einen unfassbar schlechten Ruf. Ich finde immer,
ich finde das falsch.
Genau, ich möchte dann auch immer eine Lanze brechen für die Pastoren, die das aus tiefster Leidenschaft machen. Und ich habe durchaus schon Beerdigungen erlebt, wo ich gedacht habe, so, ja, das ist der Grund, warum ich in der katholischen Kirche bin, immer noch. Ja, so, das
ich auch
ist alle der Grund.
Sakramente und ich bleibe
so,
auch bis da.
Exakt, diese Traditionen und auch die Worte, die da gefunden werden. Am Ende geht es ja immer um Mitmenschlichkeit. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, so, ja, das ist der Grund, warum ich Christin bin und da immer noch hinterstehe und das immer noch glaube, weil eben nicht alle verkorkst sind und da irgendwie
drei
Psalme, Verse da runterrattern und dann war's das. Also das, finde ich, muss man dann auch mal klarstellen.
Jetzt haben wir zum Beispiel auch gerade, das ist ja auch eine sehr enge Bekannte von Silvia und mir, für den Ehemann, das steht fest, das ist die Kirche. Ja, und das ist auch gut so. Warum? Weil ich ja nicht derjenige bin, der Trost spendet. Ne? Das ganze Programm, dieser ganze Ablauf, der Ritus der Beerdigung soll Trost spenden. Und da kann ich nicht hingehen, eine Institution kleinreden oder sagen, nur wir sind das Allheilmittel, das wäre schon mal das Pferd von der falschen Seite aufgezäunt. Da es natürlich immer mehr Menschen gibt, die dieses Individuelle wollen, ja gut, das unterstützen wir, keine Frage, aber wir unterstützen aber exakt genauso die kirchlichen Institutionen, da gibt es bei mir gar kein Rechts und Links. Die betroffene Familie sucht sich die Art der Beisetzung
aus. Die passt für die Person, so sieht's aus. Also wobei ich dann nochmal, ich muss zur Ehrenrettung dieses Seminars dann nochmal sagen.
Jetzt da wollte ich nicht runterreden, Gottes Willen.
Also nee, das war, das kam jetzt nicht aus dem Seminar selbst heraus, sondern das waren eher die privaten Gespräche, die man dann abseits, dann abends nochmal geführt hat. Da hörte ich das halt raus bei anderen Teilnehmenden, die gesagt haben, eine Motivation, warum ich das jetzt hier mache, ist, weil ich das schon oft
im... Das hilft aber auch im Leben, wenn man sowas kann, ne? Das muss ich ja auch mal sagen,
total,
weil man die Sachen anders beleuchtet.
Ja, ja, genau.
Und man kann, und das ist jetzt kommen wir wieder zurück auf den Eingang vom Gespräch, wo du sagtest, wie sieht das aus, wenn jetzt in der Familie was passiert? Es ist ja mal richtig klasse, wenn man erstens diesen Ritus kennt, diesen Ablauf kennt und sagt, ich möchte das bitteschön auch selber was zu sagen oder machen oder mit in die Hand nehmen.
Ja.
Und dass die Kirche immer weniger Beisetzungen macht, da braucht man nicht drüber zu reden. Das ist so ein Trend ein und ich glaube noch nicht mal, dass das ein Trend ist. Das wird schon auch schon die Zukunft sein. Das habe ich schon ein schweres Gefühl. Ich meine, ich sehe ja die Zahlen und begleite das ja alles schon über Jahrzehnte. Die Sache ist nur, das ist ja auch, wenn ich so mit den Kollegen rede und dann sagten die, ich hatte gestern noch jemanden bei mir im Bestattungshaus zur Verabschiedung, wo kürzlich der Vater gestorben ist, aber die waren jetzt bei mir zu einer Verabschiedung, weil da jemand anderes ist. Und dann sagte so zu mir, Volker, wir wären so gerne nach dir hingekommen, aber es sind mehrere Geschwister gewesen und die kennen dann auch vielleicht mehrere Bestatter. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du kennst zum Beispiel den Carsten auch sehr gut. Ne? Jetzt stehst du zwischen uns und Gott bewahre, aber passiert jetzt mal. Ja, man kann ja einen Menschen nicht zweimal beerdigen, nur wenn man zwei kennt. Ne? Da muss man immer so ganz locker bleiben. Und das ist auch, was ich den Bestattern immer sage. Wir brauchen hier nicht großartige Werbung zu machen. Wir brauchen uns nicht überall auszuspielen. Weil letztendlich ist es der Angehörige, der sagt, wir gehen jetzt nach Volker, nach Carsten, nach Markus, nach Achim. Man weiß nicht, wo sie überall hingehen. Aber wir haben da gar keinen Einfluss drauf.
Ich glaube, auch den Bestatter auszusuchen, das ist einfach was ganz Sensibles. Das hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Und wahnsinnig viel auch mit Mundpropaganda. Also es ist was anderes, wenn du jetzt irgendwie frisch neu in einen Ort gezogen bist, kennst noch keine Socke und dann ist halt in deinem engsten Umfeld jemand verstorben und du weißt nicht, an wen du dich wenden sollst. Aber in der Regel ist es, glaube ich, so, ist das gewachsen, sind Strukturen gewachsen und dann weiß man einfach so, die ganze Familie ist von Volker unter die Erde gebracht worden, auf gut Deutsch.
Ja.
Das macht der Volker. So, und genauso umgekehrt beim Carsten jetzt in Dortmund zum Beispiel auch. Ne? Da gibt es dann einfach... Ich meine, am Ende entscheidet ja da auch immer die Qualität eurer Arbeit. Das ist ja auch so ein Punkt. Also die Leute wissen, was sie bei euch bekommen. Die Leute wissen, sie sind da in guten Händen. Und das ist eben was anderes, als wenn du dir einen Friseur suchst. Ja. Oder ich sag mal, deine Änderungsschneiderei oder was weiß ich was. da switchst du natürlich so und
probierst auch mal was aus. Darum ist ja die Ausbildung zum Bestatter ja auch so wichtig. Gehe ich jetzt, angenommen wir zwei treffen uns, wir gehen ins Restaurant, du bestellst dir was oder ich bestelle mir was und wir kriegen was Falsches. Dann sagst du, dann, das habe ich gar nicht bestellt. Dann habe ich zwei Möglichkeiten und sage ich, lass stehen, ich mache trotzdem. Ne? Oder der sagt, Entschuldigung, ich nehme zurück. Jetzt mache ich aber eine Beerdigung und mache da mal so richtig Blödsinn. Da kann ich nicht sagen, oh, da war jetzt nicht so gut, das machen wir, glaube ich, nochmal. Das ist auch schon mal, wenn welche nach mir hinkommen und sagen, Volker, wie war die Beerdigung? Dann sage ich immer, die war so schön, die wollten das nochmal haben. Ist natürlich gesponnen, du kannst es nicht mehr. Darum ist die Ausbildung zum Bestatter auch so anspruchsvoll und wird, das ist ja ein richtiger Beruf mittlerweile. Wir haben Bewerbungen, also kannst du dir gar nicht vorstellen, weil die Leute, auch die jungen Leute, wo immer so gerne drüber gemault wird, die wollen ja Verantwortung übernehmen und die sind sich auch dessen bewusst, wie viel Empathie, Feingefühl und wie wenig Fehler wir machen dürfen. Und wenn man einen Fehler macht, dann muss das aber schon so sein, dass keiner mehr mitkriegt, weil das ja ein Angehöriger Leben lang mitnimmt. Ne, dann braucht ja nur die falsche Farbe der Urne zu sein, da hast du schon ein Problem. Ne? Oder die Blumen waren jetzt nicht so optimal, was weiß ich. So, von der Seite her, wie ich mich selbstständig gemacht habe, ich hatte gar nicht das Geld dafür, andauernd in der Zeitung zu stehen, wie das früher so üblich war. Ne? Und dadurch bin ich zum Beispiel aufgefallen, dass die gesagt haben, ja, dich sieht man nie in der Zeitung. Dann bin ich eher aufgefallen, wie die ganzen, die tatsächlich drin standen. Bei mir war das halt damals so eine finanzielle Geschichte und das habe ich bis heute konsequent durchgezogen. Wo die Leute, man muss eins überlegen, jetzt nehme ich mal eine Beerdigung, wo sehr viele Leute kommen. Wenn jüngere Menschen versterben, hast du auch immer irre viele Leute am Friedhof. Wenn du da dein Handwerk verstehst, wenn du da der Fels in der Brandung bist und alles stützen kannst, das passt. Das ist die beste Werbung, die du überhaupt machen kannst. Aus einem ganz einfachen Grund, da wird sich ja auch drüber gesprochen. Wer war das oder wie seid ihr zu dem gekommen? Und dann läuft das schon von ganz alleine. Darum sage ich den Leuten immer, achtet nicht so darauf, wie ihr in der Zeitung erscheint. Achtet lieber auf eure Arbeit, weil ihr müsst euch nämlich an eure Werbung messen lassen. Und wenn ihr da nämlich blöd quatscht, dann stehst du Ende des Tages auch ziemlich dumm da und alleine darum, ne?
Das ist eine schöne Überleitung, um gleich den Sack zuzumachen hier. Zu unserer ersten Folge im neuen Jahr. Denn Stichwort Vertrauen und Stichwort, ja, sich auch einfach schon mal vielleicht ein bisschen eher in seinem Leben mit diesem Thema zu befassen, dass man, ne, also Sterbevorsorge, da will ich jetzt drauf zu. Gestern hast du so eine schöne Geschichte erzählt. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, wovon ich rede. Gestern haben Volker und ich uns ein bisschen flapsig darüber unterhalten nach meiner Sendung, weil es um den Sparkassenraub in Gelsenkirchen-Buer ging. Der ein oder andere mag das gehört haben, vielleicht in der letzten Folge Aktenzeichen XY, wie dort ein Haufen Schließfächer in einer Sparkasse ausgeraubt wurden Ende Dezember, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Also Hollywood-reif, diese ganze Geschichte. Und da ging es um die Frage, wieso genau deponiert man heutzutage Zehntausende von Euro, 40.000, 80.000 Euro, nicht einfach auf einem Tagesgeldkonto, sondern steckt es in so ein Schließfach. Woraufhin du, Volker, meintest, ja, Jessi, da gibt's ja noch ganz andere Schoten. Das ist ja schön und gut, wenn man es wenigstens in ein Schließfach bei der Bank gesteckt hat. Gut, ob das jetzt noch sinnvoll ist und zeitgemäß, lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Überlegt aber jetzt manch einer wieder.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem ich will. Denn du hast, was das Thema Sterbevorsorge angeht, schon ganz andere Schoten erlebt. Ja. Nimm uns mal mit.
Ja, ich bin zum Beispiel, es ist schon Jahre her, bin ich bei einer Familie gewesen, zwei ältere Herrschaften, die wollten dann ganz normal, klassisch beigesetzt werden, Kirche, Doppelgrab, Riesengrabstein, Grabpflege, weil die Kinder, wir sind in der Globalisierung, weiter weg wohnen, dann kann man über alles Verträge abschließen. Das heißt, dann rechne ich alles aus und dann haben die auch die Summe X. Jetzt, wenn ich das beim Ehepaar mache, der Vertrag zwischen Bestattungshaus und Mensch ist immer einfach. Ich könnte jetzt kein Ehepaar darüber absichern, sondern immer jede Person einzeln. Dann heißt dann Grabkauf, Grabstein, die Bepflanzung, also sprich diese Grabpflege über 30 Jahre, das wird dann auf jedem Einzelnen umgelegt. Dann waren wir über 50.000 Euro, wobei der Stein auch schon ein Hammer war, ne? So, auf jeden Fall, dann sagte ich ja und dann habe ich ihn also erklärt so. Und dann sagt sie, ah Jung, ja, das machen wir. Wacht ins Eben, ich hole das Geld. Ja, und dann habe ich ihn angeguckt und habe erst gedacht, sag mal, hast du einen Tinnitus? Ich sage, wie, ich hole das Geld? Ja, sagt ihr, ja, da mal hier. Da werde ich ja irre bei. Da weißt du nicht, sollst du die jetzt mal schütteln und sagen, hör mal, du hörst doch, was los ist in der Welt. Ne? Das ist aber, wie gesagt, schon ein paar Jahrzehnte her. Da hatten die Leute tatsächlich noch so Sparstrümpfe, wobei diese Summe kannst du nicht mehr sagen, Sparstrumpf. Ne? Und wenn man jetzt mal sieht, diese D-Mark, die ja immer noch richtig gut im Umlauf ist, ne, da vertun sie, ich habe auch schon welche gehabt, die sagen, Junge, kannst du doch einen D-Mark bezahlen? Das war wenigstens doch Geld mit richtig Wert. Ne? Da denke ich immer, sag mal, du hast doch jetzt gar keine D-Mark und nicht in der Summe, oder? Ja, doch. Dann kriege ich auch immer die Verzweiflung der Kinder mit. Wenn die sagen, ja, ich habe mit Mama und Papa auch schon versucht auszureden. Ja, aber die sind so, der Sparstrumpf und die Sicherheit. Haben ist besser, wir brauchen, sagen die dann immer. Ne? Und
Volker,
was ist irgendwann mal passiert?
Volker, wie ist diese Story ausgegangen? Die kamen jetzt nicht ernsthaft mit so einem Sparstrumpf oder so einem Köfferchen mit 50.000 Euro um die Ecke.
Kein Köfferchen. Mm-mm. Die kamen dahin und dann am Küchentisch.
Nein.
Naja, und wenn ältere Leute sagen, ich schütte uns erstmal eine Jute Kaffee auf, dann heißt das, da kommt Kraut aus der Kanne. Da steht der Löffel drin. Und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich aber so eine Jute Kaffee.
Ich kann nicht mehr.
Mittlerweile ist das aber so, und das ist auch gut so, wegen dem Geldwäschegesetz und. Das dürfen das die heute strafbar. Gar nicht mehr. Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Die müssen überweisen, wenn das jetzt zum Beispiel die Treuhand ist oder das Kuratorium, die müssen überweisen. Ich werde da jedes Mal war ich bei. Genauso gut, wenn du nach den Familien hinfährst mit der Abrechnungsmappe und hast dann alles, ne? Und dann sprichst du mit denen darüber und dann kommt ja auch immer das Thema. Ich bin ja im Verband Deutscher Bestatter, ich bin ja zertifiziert. Das heißt, ich spreche dann auch schon mal das Thema Vorsorge an. Wenn mal was passiert, ob die sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, dann unterhalten wir uns dann darüber und dann sagt, ja, kostet das dann auch so viel? Ja. Ja, sag mal, dann direkt machen. Das Geld habe ich auch noch hier. Du willst doch jetzt nicht in bar bezahlen. Überweis mir bitte das Geld. Weil ein Bestatter ist jetzt nicht der klassische Typ, der da mit Bargeld rumhantiert. Wir haben überwiegend ein reines Überweisungsgeschäft. Ne? Wenn jetzt schon mal einer da Drucksachen bestellt oder Zeitungen, dann kann dann schon mal kommen, dass die dann sagen, die bezahlen die Zeitung ebenso. Aber bitteschön doch nicht eine ganze Beerdigung. Das kann ich nicht gebrauchen. Und meine Frau wird dann auch jedes Mal weich.
Ja, das glaube ich. Das ist der Oberknaller.
Und das haben die Leute heute noch viel. Und ich glaube, und ich maul dann immer mit denen und sage, mein Gott, bring die zur Bank. Ey, das ist unvernünftig, was er macht. Ne? Ja, und dann machst du Fernseher, guckst Nachrichten, dann siehst du, Kernbohrer?
Genau,
also ich glaube, da gehen jetzt die Argumente auch ein bisschen aus.
Also diese Story konnten wir euch nicht vorenthalten. Also das ist einfach der Oberknaller.
Aber das hat auch nicht wirklich jeder, ne? Das ist so
nein,
so und das ist lecker schön, weißt du? Da kommst du mal hin und dann denkst du, ja, sag mal, wieso hast du denn so viel Geld im Haus? Aber dann ist
weil wir reden ja auch, wir reden ja auch über deine Anfänge im Prinzip als Bestatter, ne? Wo das
ja.
So gehandelt.
Aber das habe ich jetzt öfter. Ich habe auch schon mal gehabt, dass jemand hingekommen ist. Dann wollte der sich über eine Versicherung, das ist auch schon viele Jahre her, eine Sterbeversicherung. Weil die wenigsten wissen, es gibt gar keine Sterbeversicherung, das ist nur ein Name. Tatsächlich ist das immer eine Lebensversicherung und somit eine Kapitalanlage. Das muss man mal ganz offen ansprechen. Und auch bei den Versicherungsmaklern überwiegend gute Menschen, aber du hast auch schon welche, die leben ein bisschen von der Provision. Ne? Muss man auch einfach mal so sehen. Also schwarze Schafe hast du überall. Und dann ist es immer besser, dass man sich mit dem Bestatter unterhält und man fragt, was kostet so eine ganze Geschichte? Pi mal Daumen, wie geht sowas? Und dann kann man das ja bei dem Versicherer seiner Wahl machen. Das ist ja mal erstmal egal. Ne? So, auf jeden Fall hat der dann damals gesagt, hat er beide über 100.000 Euro abgesichert. Beide. So, und dann kam das dann der Tag X mit dem Tod und dann sagte ich, ja, das Geld haben wir auch, wie das Geld. Ne? Und dann hat er mir erzählt, wie viel Geld da zweimal angespart worden ist über diese vermeintliche Sterbeversicherung, hat er ja keine Wahl. Und ich sage immer, jetzt habe ich wohl eine Frage, wie oft möchtet ihr beerdigt werden? Soll ich die Stadt sperren? Braucht ihr eine weiße Kutsche? Sollen wir euch zum Grab beamen? Was habt ihr vor mit dem Geld? Ne? Das ist natürlich, darum gebe ich immer jedem der Rat, der sich mit der Vorsorge auseinandersetzt. Geht nach einem Bestatter oder Bestatterin eures Vertrauens, setzt euch mal hin, dann verspreche ich doch mal mit denen, was kostet mich dieses Grab? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Das sind ja viele Leute, die kennen ja nicht alle Möglichkeiten. Und dann lasst ihr euch das mal ausrechnen und gute Bestatter haben da so gar kein Problem mit, dann kriegt ihr da mal Zahlen hingelegt, aber dann richtige und dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr euch darüber versichert oder nicht. Das ist ja eure Entscheidung. Aber bitte schluckt nicht jede Pille, die euch da auf den Tisch gelegt wird. Das ist auch manchmal ein bisschen komisch, wenn ich das damit kriege. Ne?
Ja, man erlebt die ulkigsten Sachen. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt zum Schluss unserer Folge. gibt es noch die Vera. Vera hat uns über Instagram geschrieben und die möchte ich euch und uns nicht vorenthalten, denn die hat noch mal ein paar Sachen uns geschrieben, die ihr einfach unter den Nägeln brennen und die sie dich, Volker, unbedingt fragen wollte. Und dann habe ich der Vera gesagt, das nehmen wir auf jeden Fall mit in den nächsten Podcast. Also, sie schreibt, hallo ihr Lieben, ich habe mal zwei Fragen. Wenn der Volker einbalsamiert und die Flüssigkeiten austauscht, landen dann die echten Flüssigkeiten, also wir reden über Blut und alles, was sonst noch so in unserem Körper unterwegs ist, landet das dann einfach im Gulli? Ich meine ja, ist ja Natur. Das ist Frage Nummer eins. Mhm. Volker, schieß los.
So, hallo liebe Vera, danke für die Frage übrigens. Nein, nicht immer. Wir haben natürlich auch Behältnisse dafür. Man muss ja mal überlegen, woran ist der Mensch gestorben? Wie viel Chemikalien hat er eigentlich in sich? Nehmen wir einfach mal Chemotherapien, Tabletten und was es also gibt. Natürlich nicht immer. Das nächste ist, in Krankenhäusern wird das übrigens genauso gemacht wie bei uns. Ne? Chemikalien dürfen überhaupt gar nicht so abgeführt werden. Da wird schon alles separat gemacht. Medizinische Container schimpft sich die ganze Geschichte. Wir nehmen ja auch Kanülen raus, wenn die aus dem Krankenhaus kommen oder versorgt worden sind. Alle Instrumente und Krankenhausgeschichten, das machen wir natürlich alles so ordnungsgemäß entsorgt. Ja, wir können ja nicht einfach Tür auf, zack, weg damit. Das wäre aber auch in meinen Augen ein bisschen pietätlos, weil man muss ja immer sagen, wir reden ja hier, Blut ist ein Organ. Ne? Da muss man ja auch mal überlegen. Und du schmeißt es ja auch nicht einfach so weg. Ne? Das muss man auch mal sagen. Aber ich bin für die Frage dankbar, aus dem ganz einfachen Grund, wenn Vera sich das fragt, frage ich mich, wie viele Menschen fragen sich das dann noch? Ne? Und von der Seite hoffe ich, dass ich da Rede und Antwort stehen konnte gerade.
Ganz praktisch nochmal. Ich war ja mal bei einer Einbalsamierung dabei, also zumindest zum Start. Also nur, dass wir das nochmal kurz für alle, denen das jetzt noch nicht mehr so geläufig ist. Es ist ja so, dass du Flüssigkeiten austauscht, um quasi um einen Verstorbenen haltbarer zu machen. Das ist vor allen Dingen dann erforderlich, wenn wir über Menschen reden, die ins Ausland transferiert werden für eine Beerdigung, wie das bei Griechen, Türken zum Beispiel ganz oft der Fall ist. Die kommen dann zurück in ihre Heimatländer und dann gebietet es einfach das Gesetz, dass du exakt, das ist so die Pflicht, dass man einmal diese Körperflüssigkeiten austauscht. Ich kann mich daran erinnern, dann gibt es die Fotos können wir, die zeigen wir nochmal auf Instagram auf jeden Fall. Dann gibt es so ein Behältnis, da sind diese interessanten Flüssigkeiten drin. Mhm. Ich sage immer, dein kleiner Giftschrank da.
Ja, mein Gummibärchensaft.
Wenn das mal nur wäre. Also das sind ja hochgiftige, wahnsinnig, ja, es sind einfach tödliche Flüssigkeiten. Die haben einfach in unserem Körper, solange wir leben, nichts zu suchen, logischerweise. Ich habe das dann aber auch gesehen, als ihr angefangen habt mit diesem Verfahren. Mit diesem Menschen war, soweit ich weiß, nichts, der hatte keine Chemotherapie, sowas in der Art gehabt. Da lief das dann doch einfach in so einen Ausguss, ne?
Ja, aber das sind Andockstationen, das sind zwei Becken.
Ich verstehe. Ah, okay.
Das sind zwei Becken, naja, ich weiß, was du meinst, weil der Tisch, der steht an einer Andockstation, da sind zwei Becken dran.
Ja, stimmt, und das heißt, das läuft also nicht, wie wir das kennen.
Nein, du hast auch gesehen, rechts und links waren ja auch so dicke Schläuche.
Und was ist das dann? Ist das dann eine Form von Sondermüll? Wie genau entsorgst du das dann?
Nein, das ist eine medizinische Entsorgung. Wie gesagt, wenn alles in Ordnung ist, wird das gemischt und dann läuft das weg, klar. Aber okay. Das hängt ja, diese Chemikalien zum Beispiel, die darf ich gar nicht, um Gottes Willen, die darf da gar nicht ins Wasser. Man muss ja uns überlegen, wenn man jetzt mal hingeht, die Kläranlagen sich nimmt, da werden ja regelmäßig auch Proben genommen und. Daran können die auch sehen, ob eine Bevölkerung gesund ist, ob die übermäßigen Kokaingenuss haben und. Die können ja alles daran sehen. Die
Coronaviren konnte man da ganz gut feststellen eine Zeit lang, ne?
So, und jetzt stell dir mal vor, ich nehme diese Chemikalien, was du jetzt gerade sagtest, und würde die den Ausguss runterspülen. Mhm. Was meint er denn, was in der Kläranlage passiert? Weil da sind ja Bakterien, Mikrobiologie und spielt da eine große Rolle. Und ich würde die dann mit meinem Zeugs nochmal so richtig durcheinander bringen. Ja, dann hätte ich aber mal ein Problem. Ne? Weil dann, sowas würden die auch feststellen, dann würde ich mal Besuch kriegen. Ne? Und das zu Recht. Ne? Wir haben nur diese eine Erde, da sollte man mal nicht so mit umgehen. Ne? Außerdem sind die Sachen mittlerweile auch wenn ich würde jetzt nicht trinken, du hast da vollkommen recht, und die sind auch wirklich nicht gesund für den lebenden Organismus, weil die ja die Aufgabe haben, Bakterien, Viren und so was zu töten. Das ist deren Aufgabe, ne? Und kannst dir vorstellen, nehmen wir mal allein Hals, Nasen, Rachenraum, wie viele Bakterien oder überhaupt der Körper, wäre jetzt nicht gesund und nicht förderlich. Aber das ist auch alles so getestet, dass das von Mutter Natur abbaubar ist. Ne? Also wir haben ja
wir reden über die speziellen Flüssigkeiten, die du
Aber die sind auch abbaubar über die gewisse Zeit. Ne? Und wir gehen hin. Was wir machen, ist eine Konservierung und Fixierung von Gewebe und Zellen. Und dann ist es ja auch eine hygienische erweiterte Versorgung. Das heißt, wir töten natürlich irre viele Bakterien, Viren ab. Aber wir gehen ja hier nicht, wir haben ja kein Mausoleum, wo Lenin drin liegt über Jahrhunderte, sondern wir machen das jetzt zeitlich begrenzt. Das heißt, wir lassen auch Bakterienstämme am Leben, dass die sich wieder weiterentwickeln können und dann irgendwann diesen Autolyseprozess, also sprich Verwesung, ansteuern können.
Ne? Also im Prinzip, du stoppst es ja nicht, sondern du verzögerst es.
Genau, das ist eine zeitlich verzögerte Geschichte, die wir da machen. Oft bis zur Beisetzung oder halt bis zum Ankunftsland. Ne?
Zweite Frage von Vera. Gab es schon mal jemanden, der auf die Schmuckurne verzichtet hat? Also wir kennen ja Urnen, wenn wir an eine Urne denken in einer Bestattung, dann kennen wir das wie so ein vasenähnliches Gefäß, sage ich jetzt mal mit Deckel. Also diese Schmuckurne, auf die Schmuckurne verzichtet hat und nur die Aschekapsel beigesetzt hat. Also das ist das Ding, was quasi reinkommt. Das würde ja theoretisch gehen, sagt sie.
Das geht nicht nur theoretisch, das geht sogar praktisch. Wir haben das auch schon gehabt. Der Mensch kommt nackt und geht wieder nackt. Und das war jetzt gar nicht so ein Kostenapparat, dass die Leute sagten, wir haben das Geld nicht dafür. Das war eine Prinzipgeschichte bei der Familie. Und dann haben wir das Grab ausgehoben und dann ist sogar nicht die Urne aus dem Krematorium da reingekommen, sondern nur die nackte Asche. Das geht, klar, sicher. Ihr müsst mal überlegen, eine Schmuckurne, das sagt der Name ja schon, das schmückt diese andere Urne. Aber die andere Urne ist einfach nur schwarz mit einem silbernen Deckel, wo drauf steht, wer eingeäschert wurde, wann geboren, wann verstorben, Einäscherungsnummer und Einäscherungsdatum. Mehr ist es ja gar nicht. So, und die muss ja genauso von Mutter Natur abgebaut werden. Nein, es gibt überhaupt keine Pflicht, dass man eine Schmuckurne da haben muss. Die Vera, die macht das aber richtig, die stellt die richtige Fragen, stelle ich gerade fest.
Ja, und also das geht an euch alle raus, sowohl an Vera, wenn dir nochmal Sachen unter den Nägeln brennen, als auch alle anderen, die uns zuhören. Wir sind froh über euren Input, sehr froh sogar, weil das oft auch für mich, also ich stelle ja schon wahnsinnig viele Fragen, Volker, wie du mich kennst, aber auch für mich gibt das nochmal ganz neue Hinweise, in welche Richtung wir denken können. Macht das Ganze bitte weiter fleißig unter kein bisschen Totenstill auf Instagram. Da findet ihr uns und da könnt ihr uns jederzeit kontaktieren und da gibt es auch immer so ein bisschen Input zwischendurch. Wir folgen da ganz vielen anderen spannenden Seiten zum Thema Tod und Bestattung. Und da kriegt ihr immer ein bisschen Input von uns. Lieber Volker, in dieser Sekunde haben wir in der zumindest ungeschnittenen Variante die Stunde geknackt.
Habe ich das nicht allzu oft gemacht.
Nein, hast du nicht. Also ich muss nicht viel schneiden, glaube ich, diesmal. Wir haben uns am Anfang mal verhaspelt. Den Anfang muss ich mir gleich nochmal vorknöpfen, aber ansonsten war es ganz gut. Ja, es ist 9 Uhr, ne? Das ist so, gerade erst einen Kaffee getrunken. Ich muss jetzt gleich erstmal hoch und mir den zweiten gönnen. Ja. Ihr Lieben, wir freuen uns darüber, dass ihr uns wieder zugehört habt. Die nächste Folge kommt, seid euch da sicher. Und Volker, wie sieht's bei dir aus am Wochenende? Ganz kurzer Ausblick. Ich weiß, dass du ein spannendes Treffen vor dir hast, glaube ich, am Sonntag.
Ja, Wochenende ist ja bei mir sowieso, dass ich das eigentlich so gar nicht kenne im klassischen Sinne. Wir gehören nicht zu der Truppe, die sagt, juhu, endlich Freitag oder schade, das ist Montag. Wobei ich euch mal eine kleine Denkaufgabe mitgeben möchte. Ich hatte jetzt letztens wieder einen Vortrag und dann war das ein oder andere lange Gesicht dabei und danach, ja, morgen wieder Montag. Jetzt geht mal hin, nehmt euer Alter, dann geht er hin, wir haben im Jahr 52 Montage und dann nehmt ihr mal das Durchschnittsalter. Dann wisst ihr, wir haben gar nicht mehr so viele Montage, freut euch einfach mal drüber. Ne? Von der Seite her, ich habe da also beim Wochenende und allem so gar keinen Stress, ich freue mich auf jeden Montag. Und jetzt am Wochenende haben wir ein Treffen mit ein paar Mann und eine Versammlung quasi beruflicherseits. Ich freue mich da tierisch drauf und natürlich auch wieder auf den Montag.
Genau, mal wieder die Kollegen treffen, ein bisschen sich austauschen. Ja. Volker, dir dabei ganz viel Spaß und euch da draußen wünschen wir, bleibt gesund, bleibt uns treu. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Genau, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö.